bei denen, die damals die Grünen gebildet haben, war das Verständnis für Kunst nicht unbedingt größer als in anderen Teilen der Bevölkerung. Das heißt also, ja, Unverständnis, Ablehnung.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Josef Beuys war auch Umweltpionier und Politaktivist. Der Kunstprofessor war Gründungsmitglied der Grünen, wie übrigens auch sein Atelierassistent Sigi Sander. Und mit der Galionsfigur Petra Kelly trat Beuys gemeinsam zur Europawahl an. Doch danach ging's bergab. Die Grünen haben ihn fallen lassen. Und Galerist Sigi Sander war hautnah dabei. Das ist unser Thema. Ich begrüße Sigi Sander. Wir reden heute über die Grünen und den Anfang der Grünen in Düsseldorf, als du für Josef Beuys gearbeitet hast und als es im Grunde ja so allmählich losging mit den Grünen und der Grünen Partei. Was fällt dir dazu ein? Wie war das?
Ja, die Wurzeln für uns, also diejenigen, die um Beuys herum gearbeitet haben, die sind sicherlich bei der Documenta 6 1977 in Kassel zu suchen, wo also Beuys ja im Arbeitsraum der Honigpumpe 100 Tage lang Leute aus aller Welt eingeladen hatte, über ihre Ideen, über ihre Projekte zu reden, also Leute aus der Wirtschaft, aus Kultur, aus der Politik. Und da kamen dann natürlich auch viele Leute aus Deutschland zusammen, die mit der damals gegebenen Situation unzufrieden waren. Und daraus hat sich ja dann in den nächsten Monaten die zunächst mal sonstige politische Vereinigung, die Grünen, gegründet. Da war ja dann also Beuys und, ich sag mal, Umfeld oder ich sage jetzt mal die Free International University, Freie Internationale Universität, also die Leute, die um Beuys herum agiert haben, die waren ja Teil oder Gründungsmitglieder dieser grünen Bewegung. Und das ging dann 78 los mit ersten Treffen und dann gab es eben 1979 die Europawahl, an der dann also die Grünen erstmalig als sonstige politische Vereinigung teilnahmen.
Da gibt es ein berühmtes Foto von Josef Beuys und Petra Kelly zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Also Petra Kelly tauchte da auf, Rudi Dutschke, Heinrich Böll im Umfeld und so. Also eine ganze Reihe Leute. Aber dann natürlich auch die Herbert Gruhl und Baldur Springmann und viele Leute, die aus den unterschiedlichsten Lagern kamen. Die aber alle irgendwie eins gemeinsam hatten, dass sie sich von den herrschenden politischen Parteien nicht verstanden und vertreten fühlten.
Und jetzt habt ihr im Grunde in der Kunstakademie angefangen und losgelegt mit, nennen wir es Wahlkampf, ja?
Ja, Kunstakademie, aber auch natürlich noch, ich war ja damals auch noch Schüler, nach wie vor Schüler in Gelsenkirchen, in unserer Kunst-AG am Grillo-Gymnasium. Da ging es jetzt natürlich darum, ja, wie machen wir jetzt auf uns, auf unsere Ideen aufmerksam? Und das vor allen Dingen, also ohne einen Pfennig Geld von irgendwoher zu bekommen. Na, also wir mussten wirklich mit den allereinfachsten Mitteln, so auf Schreibmaschinen und getippte Flugblätter und die dann beim Schnelldrucker, also Vordrucker, sowas gab es damals noch an jeder Ecke, gedruckt wurden und verteilt wurden und dann eben auch da unsere allerersten ganz primitiv zusammengestückelten Wahlplakate. Unter anderem dann eben, wie gesagt, zur Europawahl, das heute, ja man kann fast sagen, legendäre Europawahl, die Grünen, das dann später weiterverwendet wurde, als bei dieser Wahl die Grünen. Eine ganz kleine Arbeit von Josef Beuys, ein Knetgummihase. Vor dem steht also bedrohlich ein winzig kleiner Spielzeugsoldat. Und das ist ein Detail aus der großen Installation im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und diese Arbeit heißt Der Unbesiegbare. Und das war jetzt, glaube ich, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass auf so einem Wahlplakat nicht irgendeine Politiker, ein Politiker zu sehen war, der alles versprach und nichts hielt, sondern da war also plötzlich so ein Kunstwerk, wenn man so will, ein Kunstwerk auf einem Wahlplakat. Ne, und ja, machte einfach deutlich, so jetzt ist hier eine neue Zeit angebrochen.
Wie haben die Grünen dieses Plakat aufgenommen? Wie populär war das?
Naja, die Grünen, wie gesagt, muss man ja sagen, waren keine homogene Masse und viele Gründungsmitglieder haben ja dann die Partei dann auch relativ schnell wieder verlassen oder mussten sie verlassen. Und bei den Grünen war es nicht, oder bei den Damen, also bei denen, die damals die Grünen gebildet haben, war das Verständnis für Kunst nicht unbedingt größer als in anderen Teilen der Bevölkerung. Das heißt also, ja, Unverständnis, Ablehnung, kann man ruhig sagen. Also das Plakat ist nicht gerade ein Hit gewesen. Und wir haben, ja, es war relativ überschaubar, welche Kreisverbände dieses Plakat dann bestellt haben und auch geklebt haben.
Ja, das Plakat ist untypisch, es ist etwas rätselhaft, man muss erst mal kurz nachdenken, was genau sehe ich da und es ist ja auch die Abbildung, von da ist es, ja, man muss es verstehen können, ja, es ist, man muss es mögen wollen.
Ja klar, es ist wirklich, also es ist wirklich das Symbol dafür, also die Zeit der politischen Parteien ist vorbei und das Einzige, was uns noch irgendwie weiterbringen kann, also in eine Zukunft bringen kann, ist also die Kunst, also respektive die Erkenntnisse, die man also aus der Kunst ziehen kann. Und das, ja, wie gesagt, dafür ist dieses Plakat damals wie heute also ein ganz starkes Symbol.
Wo wir jetzt über diesen Hasen sprechen auf dem Plakat, damals bei den Grünen und auch bei Josef Beuys. Bei Josef Beuys gab es dieses große Thema Tierschutz. Es ging um Rechte für Tiere. Das war der Grundgedanke. Auch Tiere sollten ein Recht bekommen und Rechte haben, nicht nur als Sache gelten. Was fällt dir dazu ein?
Ja, ich muss sagen, ich habe das eigentlich damals gar nicht so wahrgenommen oder vielleicht kann man auch sagen ernst genommen. Also ich rede jetzt nur von mir persönlich. Es gibt ja diese berühmte Pressekonferenz von Beuys zur Gründung der Deutschen Studentenpartei, wo Beuys also quasi, also damals in der Zeit der Studentenunruhen, die Deutsche Studentenpartei in Düsseldorf gegründet hat und dann auf der Pressekonferenz gefragt wurde, wie viele Mitglieder haben Sie denn? Und da hat Beuys gesagt, ja, wir haben sehr, sehr viele Mitglieder, aber die meisten davon sind Tiere. Und ich muss für mich gestehen, ich habe das lange Zeit so ein bisschen so als flapsige Geschichte von Beuys gesehen, so ein bisschen als so ein Witz, aber heute weiß ich, dass es natürlich sehr ernst gemeint hat. Und der Beuys hatte auch einfach, das muss man sagen, ein anderes, also damals schon auch ein anderes Verständnis von Tieren und natürlich auch Pflanzen, als so die meisten Menschen das es heute noch so haben.
Und wie kann man das umschreiben? Also dieses Verständnis, das Beuys hatte?
Also eben zum Beispiel, dass für ihn, also es gibt jetzt ja verschiedene Ansätze. Man kann einmal sagen, es gibt diesen Ansatz, dass Menschen glauben, wir Menschen sind die Krönung der Schöpfung und wir müssen uns die Erde untertan machen und so. Aber das ist im Grunde genommen, also das Verständnis, das Beuys von der Tier- und Pflanzenwelt hatte, war eigentlich mehr, dass wir ja alle irgendwie in einem gleichberechtigten
Kosmos,
ja, dass wir, sagen wir mal, also die gleichen Rechte eigentlich haben. Und dass also die Tiere und die Pflanzen jetzt nicht einfach nur so quasi, wie soll ich sagen, Unterwesen oder Lebewesen dieser Erde sind, die nicht ganz so klug und nicht ganz so doll sind wie die Menschen mit ihrem Gehirn, sondern im Gegenteil, der Beuys hat eigentlich immer auch wieder klar gemacht, die Tiere sind eigentlich viel schlauer als wir. Und die Tiere spüren eigentlich das, was wir ihnen und das, was wir der Welt antun, spüren die eigentlich viel genauer als wir, die wir uns auch immer so als so klug oder so sensibel oder so allwissend geben.
Kann man sagen, oder ahnst du, woher dieses ja frühe Verständnis für Tiere, für die Tierwelt und Natur überhaupt gekommen ist?
Naja, der Beuys war ja, hatte sich ja ursprünglich, also schon als Kind, er ist ja auf dem Land groß geworden, hat er sich sehr für die Tier- und Pflanzenwelt interessiert, hatte ursprünglich ja auch vor, Naturwissenschaften zu studieren oder vielleicht auch Arzt zu werden oder so. Also hat sich schon also früh in der Richtung, also mit den Möglichkeiten, die man damals so in so einem kleinen Ort wie Kleve hatte, hat er sich natürlich weitergebildet. Aber der Beuys hatte auch so ein instinktives Verhältnis zu Tieren. Also er hat ja auch, im Grunde genommen hat er sich ja auch selber wie so ein Tier gefühlt. Ja, es gibt so viele, so im Nachhinein denke ich, so viele Äußerungen. Also Herr Beuys wurde ja auch immer gefragt, ja, Herr Beuys, warum haben Sie immer das Gleiche an? Warum tragen Sie immer den Hut und die Weste und die Jeans und so weiter? Es war natürlich eine Art von Branding, wenn man so will, aber da hat der Beuys gesagt, ja, der Elefant trägt ja auch jeden Tag das Gleiche. Ja, und so hat sich der Beuys irgendwo auch gesehen. Ja, also auch die schon alleine diese, dass alle, die ihm nah waren, die haben ja nicht Josef gesagt, sondern die haben Beuys gesagt. Ja, also Beuys, das ist ja, natürlich ist es einerseits Name, Nachname, aber Beuys hat auch sowas so von, ja, wie, könnte auch ein Tiername sein. Ne? Wie Puma oder Tiger oder Löwe und Elefant. Ne? Und so, ja, so ein Wesen war der Beuys irgendwo, wenn man so will. Ne? Und der hatte also ein sehr, wie soll man sagen, sehr intuitives Verhältnis zu Tieren. Ich habe das mehrmals erlebt, ne, dass der Beuys wirklich so, ja, der hat dann nur so die Hand dahin gehalten, wenn da so ein Hund war und schnüffelte, oder der wusste ganz genau, wie man mit Tieren umgeht. Natürlich, er kam vom Lande und war das natürlich mehr gewohnt als wir, die wir aus einer Stadt kamen, aber er hatte irgendwie so ein Feeling und also so einen inneren Bezug zu den Tieren, aber auch zu den Pflanzen natürlich.
Ja, kann man sagen, wie lange hat sich Josef Beuys überhaupt da wohlgefühlt und engagiert bei den Grünen? Ich meine, irgendwann war es dann ja auch zu Ende. Also was kann man sagen, wie hat er das selbst erlebt bei den Grünen, also als ja ein sehr populärer Künstler, als jemand, der anders ist als die meisten anderen?
Ja, das war natürlich sicherlich für den Beuys ein sehr schmerzlicher Prozess, weil er da sehr viel Kraft und Energie reingesteckt hat in die Grünen. Aber man muss dann doch sagen, also die Grünen sind dann doch sehr schnell zu einer Partei geworden wie alle anderen. Na, jetzt kann man, also ich denke mal, so die Historiker, die werden da wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen aufdecken. Ich will es jetzt nicht zu spannend machen, aber also für mich sind die Grünen natürlich auch irgendwann mal unterwandert worden von den Leuten aus anderen Parteien, die also gesehen haben, bei den Grünen kannst du viel schneller eine Karriere machen, als wenn ich jetzt hier 10 Jahre lang bei den Jusos oder Judos oder wie diese ganzen jungen Abteilungen der Parteien hießen. Ne? Also das war einfach klar, da kannst du schneller Karriere machen, und das sehen wir auch heute, dass also die Grünen, ich weiß gar nicht, wer von den Grünen überhaupt noch weiß, wer Josef Beuys ist oder war und wer vielleicht was von diesen Anfängen überhaupt noch weiß. Die Grünen sind heute eine Partei wie jeder andere, die einfach geil darauf sind, an der Macht zu bleiben und die wahrscheinlich auch alles dafür tun, um irgendwo weiter mitmischen zu können.
Es kam dann ja irgendwann dazu, ja zum Bruch oder zum Ende des Engagements von Josef Beuys, als er eben nicht quasi diesen letzten Platz bekommen hat, den er gebraucht hätte. Kannst du das erinnern? Wie ging das dazu?
Ja, ich sag ja, also die Leute, die dann also quasi als klar war, dass die Grünen in der Lage sind, die 5%-Hürde zu knacken, die ja damals irgendwie als unüberwindbar galt, Als das klar war, dass es abzusehen ist, dass die Grünen irgendwann mal auch in den Parlamenten sind, kam eben dann auch, ich sag mal, natürlich, also wir waren ja alle sehr naive, man kann durchaus sagen, sehr, sehr naive Leute, die von Politik gar keine Ahnung hatten. Und wir wurden dann ganz schnell auch von Leuten, die ja jahrelang schon in anderen Parteien gearbeitet hatten, wir wurden einfach da kaltgestellt. Das muss man so sagen. Es kamen dann Politprofis, die dann später dann also auch bekanntere Leute wurden bei den Grünen, aber die hatten so mit der ursprünglichen Idee der Grünen gar nichts mehr zu tun. Und die haben dann eben natürlich auch ganz schnell so diese Strippenzieherei und Intrigen, und wenn euer Kreisverband unseren Kandidaten wählt, dann wählen wir euren Kreisverband. Aber es war natürlich auch irgendwo eine Angst spürbar bei den Grünen, also die dann doch irgendwo relativ, ja, man kann sagen, bürgerlich wurden, so um sich mit so einer Galionsfigur zu schmücken. Also die Grünen haben sich dann irgendwann auch regelrecht so für ihre Gründungsväter geschämt. Und wollten dann doch so eine ganz normale Partei sein. Dann gab es plötzlich so diese Begriffe wie Fundis und Realos, also so, was sollen solche Begriffe bedeuten? Realos. Also wir haben uns eigentlich, also wir waren dann Fundis, was immer das bedeuten sollte, und die anderen fühlten sich als Realos, als diejenigen, ja, wenn wir jetzt mit dem Fabrikarbeiter diskutieren, dann muss der uns verstehen. Ich habe also nie erlebt, dass der Beuys, wenn er mit Fabrikarbeitern oder mit Müllmännern geredet hat, dass sie ihn nicht verstanden haben. Im Gegenteil. Er hat also sehr schnell also die gewusst, wo, also was sie machen und wo ihre Probleme sind, was man bei den Grünen wahrscheinlich heute noch bezweifeln kann. Dass die mal so wissen, wie das Leben von einem Müllmann aussieht oder von einem Langzeitarbeitslosen.
Ich muss da kurz nachhaken. Josef Beuys hat tatsächlich mit jedem dann geredet, auch mit Müllmann.
Ja klar, gerne, natürlich, gerne. Also das war ja, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt in letzter Zeit schon öfter gehört, dass Leute da ganz fassungslos sind, aber der Beuys war, wie soll man sagen, der war ein ganz nahbarer Mensch und der großen Spaß daran hatte, mit allem und mit jedem zu reden. Oder auch wenn, was weiß ich, wenn der Beuys irgendwo eingeladen war. Also es war ja auch das Faszinierende, dass der Beuys, mit dem konnte man sich über Kochen unterhalten. Wenn der irgendwo privat eingeladen war, dann hat er wahrscheinlich dann irgendwann mal mit der Dame des Hauses in der Küche gestanden und dann haben die Kochrezepte ausgetauscht. Oder er hat gefragt, wie haben Sie das gemacht? Und aha, da waren die Frauen damals oft baff erstaunt, weil Kochen zu der Zeit noch eigentlich reine Frauensache war. Ne? Aber sowas, oder auch wie gesagt, also der Beuys hatte einfach auch, ob Müllmann oder der Geschäftsmann an der Ecke, der Beuys wusste da sehr, sehr, sehr genau Bescheid.
Als es dann zum Ende kam für Josef Beuys bei den Grünen, wie muss man sich das vorstellen? Was ging da in ihm vor? Kannst du das erahnen? Hat er darüber geredet?
Naja, das ist schon, also, wie soll ich sagen, also das war schon eine schlimme Niederlage, das muss man so sehen. Das ist ja, aber eine Niederlage, jetzt nicht im Sinne von, die wollen mich nicht, sondern, also der Beuys hat ja einfach bestimmte Ideen vertreten. Beziehungsweise der Beuys hat ja die Grünen mitgegründet, weil er damals eigentlich schon abzusehen war, wie sich die gesamtgesellschaftliche Situation entwickeln wird. Also das Thema Umweltschutz oder Ökologie und all das, ich meine, heute sind wir ja genau in diesem Schlamassel, wegen dem wir damals die Grünen gegründet haben. Und es war da schon irgendwo klar, dass man sagen kann, ja, wir sind hier auf der Ebene gescheitert. Und der Versuch, also im politischen Bereich hier radikal etwas zu verändern, um zu verhindern, dass wir in so einer Situation sind, wie wir sie heute hier ja jetzt schon seit vielen, vielen Monaten erleben. Das war, glaube ich, eine riesen Enttäuschung für den Beuys.
Ja, das war Beuys und das Desaster bei den Grünen. Dennoch blieb Josef Beuys weiter Mitglied bei den Grünen und er hat seine Ideen zum Thema Umwelt und Ökologie ja auch weiter umsetzen können, besonders mit dem Großprojekt 7000 Eichen auf der Documenta 7. Das ist zu hören in der kommenden Episode. Vielen Dank für das Interesse.